Eins ist wichtig. Führt euer Leben in der Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, steht fest zusammen in ein und demselben Geist. Kämpft alle miteinander für den Glauben, dessen Grundlage die gute Nachricht ist. Und lasst euch auf keinen Fall durch eure Gegner einschüchtern. Das wird für sie ein Beweis sein, dass sie untergehen müssen und ihr gerettet werdet. Und dieser Beweis kommt von Gott selbst. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was das bedeutet, habt ihr schon früher an mir gesehen. Und jetzt hört ihr von mir darüber. Ich denke, das gibt es bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig, seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis zu dem Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters.
Ja, vielen Dank, Sönke, für den Abschnitt aus dem Philipperbrief, um den es heute gehen soll. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, bin ich bald gekommen. Deswegen schaffe ich das nicht alles abzubilden, was da drin steckte. Und habe ich so ein bisschen mehr auf den Anfang fokussiert. Ganz spannend, was da alles drin steckt. Ganz schön herausfordernd. Der Apostel Paulus sitzt mal wieder im Knast. Im Gefängnis, weil er für seinen Glauben eingestanden ist, weil er Gott groß gemacht hat, wurde er inhaftiert. Und in diesem Gefängnis sitzend ist es so spannend, dass er nicht resigniert, sondern dass er einen Brief schreibt an die Philipper voller Freude, voller Mut und über Zusammenhalt. Darum soll es heute gehen, Zusammenhalt im Glauben als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Paulus schreibt, und das ist bewegend, was er da schreibt an die Menschen in Philippi. Philippi, die Gemeinde dort, ist die erste auf europäischem Boden und es sind dort viele pensionierte Soldaten, die im Dienst des Kaisers standen. Sie haben sich dort niedergelassen und sind ganz zufrieden, ihr Leben aufgebaut nach einem langen Dienst für die Ehre und für Ruhm des Kaisers. Sie haben viel gesehen auf den Schlachtfeldern und sie haben überlebt. Sie haben sich nett eingerichtet hier und sie wissen, wer ihr Herr ist, der Kaiser. Dafür standen sie alle Jahre auf dem Schlachtfeld, dafür haben sie alles gegeben und dann kommt Paulus und verkündigt Jesus Christus als den Herrn. Und es ist klar, das sorgt für Sprengstoff, das war das erste Mal, dass Paulus von dort in Philippi inhaftiert wird. Und wir merken, boah, das sind Leute, die sind Patrioten, die kämpfen für Land und Ehre und Kaiser. Und jetzt verkündigt jemand einen anderen, einen Jesus Christus, einen Gesalbten, einen Herrn, einen Kyrios, der noch über dem Kaiser steht. Ja, wofür habe ich denn mein ganzes Leben lang gekämpft, wenn das nicht der Herr aller Herren ist und nicht der Könige aller Könige, wenn es nicht der Kaiser ist? Für wen habe ich denn dann gekämpft? Und es sorgt für richtig Trubel in der Stadt. Und am Ende wird Paulus inhaftiert, kann fliehen und verlässt diese Stadt. Und später wieder im Knast schreibt er an diese Stadt, an diese Gemeinde in Philippi, wo sich trotzdem, obwohl das Evangelium nicht so was Labriges ist, kann man mal machen und mach mal ergänzen zu deinem Kaiser und deinen Göttern, was du nicht alles hast. Obwohl er Jesus verkündigt hat als den Einzigen, als die einzige Wahrheit, als den Herrn aller Herren, den König aller Könige, trotzdem kommen Menschen zum Glauben. Menschen, die vorher an den Kaiser als gottähnliche Figur geglaubt haben, die dafür alles gegeben haben. Das ist die Gemeinde, das ist der Ort, an die Paulus schreibt. Und es ist ganz spannend, was für Worte er dort gebraucht. Wie schreibt man denn einen Brief an eine Gemeinde mit Menschen mit solchem Hintergrund? Also hier in der Gemeinde haben wir auch viele Pädagogen, da wird man vielleicht anders schreiben als an ehemalige Soldaten. Wie schreibt man da? Was sind da die richtigen Worte? Ich habe mal so ein paar Lieder nachgedacht. Was haben wir in Liedern so für Phrasen, für Gedanken? Zum Beispiel dieses hier: Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Ein Lied von Johannes Hartel, war die Woche auf einer Tagung auf Langeoog und Johannes Hartel war da als Redner brillant. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Lass es empfänglich sein dafür. Oder sowas hier: Halt mich fest und küss mich wach. Das sehen wir auch manchmal hier. Küss mich wach, was ist denn das für ein Herr? Da bleibe ich beim Kaiser, als so eine Schnulze zu hören. Jesus, Liebe meines Lebens. Boah. Könnt ihr sowas singen? Ein bisschen softy, oder? Also ich mag diese Texte auch. Und ich kann mich da hineinfühlen und kann das so vor Augen haben. Aber für Paulus mit der Zielgruppe ist das nichts. Damit kannst du da nichts gewinnen. Damit hast du schon in deinen Worten verloren. Welche Sprache verwendet denn Paulus, wenn er diese Philippa vor Augen hat? Wie schreibt er, was sind seine Worte? Und vielleicht ging es wie euch wie mir, als ich das gelesen habe, hat mich das schon so ein bisschen irritiert. Das klingt so militärisch. Ich guck mal rein in den Text, den ersten Abschnitt. Dort heißt es: Macht Christus Ehre. Steht fest zusammen, kämpft miteinander für den Glauben. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs. Kämpft für den Glauben, Leute, es geht um was. Lasst euch nicht durch Gegner einschüchtern. Ihr dürft etwas für Christus tun. Halleluja! Nicht nur glauben und singen, ihr dürft sogar leiden. Boah, da geht's noch mal um was. Da werde ich noch mal gefordert. Da kann ich noch mal was geben. Runter vom Sofa meines alten Sitzes in Philippi. Jetzt aber voran hier. Ihr habt einen Kampf zu bestehen. Ja, yeah, da kommt noch mal was. Das sind die Worte, die ihr gebraucht. Und ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich das runterbrechen? Wie kann ich es irgendwie leichter machen? Wie kann ich diese Sprache verändern, damit uns heute es noch irgendwie in unser bequemes Leben auf dem Sofa liegend, Lobpreis hörend, irgendwie erreichen kann? Welche Sprache verwenden wir denn heute? Vielleicht so: Ich fühle mich gerade nicht danach. Es muss aus dem Inneren kommen. Da muss ich jetzt auch mal auf mich selbst achten. Es muss mir gut tun. Heute ist eher auf dem Sofa Netflix chillen dran, als für Jesus in den Kampf zu ziehen. Mich irritiert Paulus' Sprache. Die Adressaten des Briefes kennenzulernen, hilft mir, seinen Stil einzuordnen. Und ich bin versucht, das auch da zu lassen. Aber was ist, wenn diese Sprache mehr ist als nur Kontextualisierung für die Gemeinde in Philippi. Was ist, wenn da auch was drinsteckt, was mich in meiner Einstellung und meinem Christsein so ein bisschen herausfordern darf? Und das, was ich eben gesagt habe, auf mich selbst Acht haben und diese Dinge, das ist doch vollkommen gut. Wir wollen nicht ausbrennen und wir haben so viele Eindrücke und auch zu gucken, wo bin ich und wie geht es mir damit, sind doch voll wichtige Fragen. Aber es scheint auch nicht alles zu sein. Kann ich aus dieser Irritation der Sprache von Paulus, diesen Aussagen, etwas für meinen Glauben heute ziehen? Darf diese Sprache, diese Worte, diese Bilder, dürfen die Anfragen an meine Art zu glauben stellen? Ich gehe das mal der Reihe nach durch. Macht Christus Ehre? Ich weiß nicht, wie es um Ehre bei euch steht. Bei unserer Kultur ist das ja ein bisschen zurückhaltend. Mit Ehre in anderen Kulturen, da kriegt der Pastor richtig, oh, der Pastor kommt. Der Pastor muss das beste Auto fahren, der muss hoch erhoben werden, damit alle daran teilhaben können. Ja, das haben wir jetzt gerade nicht hier so und darum geht es auch gar nicht. Aber macht Christus Ehre. Ich mache ja Judo und da verneigt man sich voreinander bei der Begrüßung. Auch eher fremd. Wir sind immer auf Augenhöhe, aber diese Worte, wir stellen uns den Kaiser vor, alle Ehre für den Kaiser und jetzt alle Ehre für Christus. All das in meinem Leben soll Jesus groß machen, soll Christus ehren, Ehre bringen. Jesus als Konkurrenz zum Kaiser. Ich weiß nicht, wie das heute sehen mit Politikern, die kriegen ja immer viel ab und egal, was sie machen, ist es verkehrt und falsch und wie können sie nur? Da haben wir nicht so dieses Gefühl, wie die Philippa zum Kaiser, oh, unser Kaiser ist bedroht. Aber was sind denn die Dinge, denen wir heute Ehre beimessen? Aufmerksamkeit, Zeit und Achtung. Und wer ist vielleicht in unseren Leben derjenige, der zu Jesus in Konkurrenz steht, wo merken, ha, das andere ist mir aber auch wichtig. Also da muss man drüber nachdenken, muss mal kurz was Sachen checken. Also Jesus ist ja echt wichtig und groß und es geht um ihn. Oh, wer hat denn da geschaut? Ach, Sönke, heute ist bei Ihnen leider schlecht. Ja, dann vielleicht morgen. Und was denn? Ah, hier Solar, wie viel Strom habe ich denn heute bekommen? Also das ist bei mir der größte Konkurrent zu Jesus in meinem Leben, das Handy. Und wenn ich überlege, wie viel Zeit ich da rein investiere, wie oft ich da reingucke, dann ist das so etwas, was irgendwie auch Ehre bekommt in meinem Leben. Und jetzt sagt Paulus, macht Jesus Ehre. Ich habe jetzt mal das Handy nicht ins Schlafzimmer genommen, sondern in der Küche liegen lassen. Das war so mein erster kleiner Schritt und bin trotzdem morgens aufgewacht. Es hat funktioniert. Ich bin heute hier, ich freue mich, hier zu sein. Also wo merken wir, da ist Konkurrenz zu Jesus und da bekommt etwas in meinem Leben mehr Ehre als Jesus. Steht fest zusammen. Steht als Geschwister, als Menschen, die im Glauben sind, fest zusammen. Und das ist ein Bild, was mir kommt. Asterix und Obelix, Schildkrötenformation. Schildkrötenformation, alle Legionäre halten die Schilder vor sich rundum nach oben und sind geschützt gegen alle Pfeile und Angriffe, die nach außen kommen. Hier ist ein KI-generiertes Bild. Die ducken sich weg, die sind geschützt. Jetzt stellt euch mal so eine Schildkrötenformation vor. Jeder hat seinen Platz, den er verteidigt, den er schützt. Und du bist heute nicht da, weil du hattest keine Zeit, es war irgendwie was los heute. Dann ist doch erstens, bist du dann sehr ungeschützt, wenn du die anderen nicht um dich herum hast. Und bei den anderen fehlt doch auch etwas. Steht fest zusammen, ihr sollt so einen Schutzpanzer umeinander bilden. Und wenn du heute nicht da bist, dann fehlt da eine Lücke. Vielleicht jemand, der einen bestimmten Menschen im Blick hat, der deine Ermutigung heute gebraucht hättest. Wenn wir mal noch gucken, was tut es mir gut, ist es für mich heute dran, fühle ich mich danach, dann fehlt manchmal ein bisschen was, dann fehlst du manchmal. Vielleicht, weil dir nicht danach ist, aber die anderen dich brauchen. Wenn sich jemand rauszieht, ist nicht nur er angreifbarer, wir sind es auch. Das nächste, kämpft miteinander für den Glauben. Miteinander, Seite an Seite, blind vertrauen. Ich weiß, der andere ist da, wir sind hier gemeinsam unterwegs. Das ist kein Solo-Christsein, wir sind Gemeinde, wir sind Gemeinschaft, wir kämpfen miteinander. Alles geben, was geht. Also, ich mache Judo. Dienstags versuche ich dahin zu gehen. Und werde ich so ein bisschen dann ein bisschen Aufwärmtraining und ein bisschen warm werden. Und dann geht es schon los beim Fußballspielen, da ist dann schon ein bisschen Action. Und beim Judo, wenn man mal so ein bisschen anfängt zu kämpfen, ja, so ein bisschen Spaß, ein bisschen mit dem Gegner warm werden. Und irgendwann wird es ein bisschen verbissener und dann will man ihn auf die Matte kriegen. Und am Ende von diesem Training bin ich völlig fertig, völlig erschöpft. Manchmal zitter ich so ein bisschen, weil einfach die Kraft ausgeht. Und ich gehe nach Hause und fühle mich so gut. Boah, das war heute was. Das hat mich gefordert, das war anstrengend. Ich bin ordentlich ins Schwitzen gekommen, da war ein Gegenüber da. Und trotzdem fühlt sich das gut an. Kämpft einander für den Glauben. Wieso brauchen wir Sport, um uns auszupowern? Wieso kann ich Gemeinde, Gemeinschaft das auch abbilden, dass wir herausgefordert werden, dass wir kämpfen, bis uns der Schweiß runterfließt und wir am Ende sagen können, boah, das hat sich aber gelohnt. Das hat mich viel gekostet, aber es war gut. Ich war beim Musical dabei, Aufbau dabei, Abbau. Und wir waren so eine Gruppe von Leuten, die waren von morgens, 8 Uhr war ich da, andere waren vorher da, bis 9 Uhr abends, die hier am Aufbauen, Machen und Tun waren. Das war ein langer Tag und am Ende taten die Füße weh. Aber es hat auch richtig Spaß gemacht. Miteinander unterwegs sein, was bewegen und am Ende völlig fertig ins Bett fallen, das tut gut. Miteinander kämpfen, miteinander unterwegs sein. Verausgabt euch und genießt es. Sich selbst im Blick haben, Acht auf dich selber haben, irgendwie wichtig. Aber wenn ich ans Judo denke, das Bild hilft mir, für Ausgaben tut auch mal gut. Wie oft sind wir mental erschöpft, weil so viel auf uns einprasselt und wir so gefordert sind? Was kämpft alles um unsere Aufmerksamkeit? Was beschäftigt uns alles Tag und Nacht? Wie kann der Glaube mich auch körperlich herausfordern? Nicht nur mental, so ein bisschen nachdenken auf dem Sofa über Gott und dann Konkurrenz mit den ganzen Sachen. Wie kann ich auch körperlich mal herausgefordert werden in meinem Glaubensleben? Ein Gedanke ist da, Diakonie, anderen Menschen helfen, dienen, mittragen, mit unterstützen, mit anpacken. Oder warum nicht mal im Stehen statt im Liegen auf Knien oder laufend beim Joggen beten. Merken, hier, ich bewege mich mal, das fordert mich und nicht nur so entspannt locker weg. Lasst euch durch nichts, durch Gegner einschüchtern. Der nächste Satz von Paulus. Ja, das tun wir, Philippa. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Das haben wir noch nie getan. Und jetzt aber auch im Glauben nicht einschüchtern lassen. Wer sind wir denn als Gemeinde, dass wir keine Furcht zu brauchen haben? Wir sind Leib von Jesus Christus, so beschreibt es die Bibel. Jesus ist das Haupt. Jesus gebührt die Ehre. Und wir als Gemeinde, als Gemeinschaft von Glaubenden, bilden sein Leib, seinen Körper. Unser Haupt als Gemeinde ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Anfang und das Ende, Alpha und Omega, der, der immer war und der immer bleibt, dem alle Macht gegeben ist. Das ist unser Haupt, unser Chef. Wir sind der Körper dazu zu ihm. Ja, dann können wir auch ein Standing haben. Dann brauchen wir auch keine Angst haben, wenn wir wissen, wer ist unser Herr, wer ist unser Haupt. Wir singen das doch auch. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht. Nein, nichts reicht an ihn heran. Dann können wir auch mal Angriffen von Gegnern widerstehen. Dann brauchen wir uns nicht einschüchtern lassen. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir es in der Hand haben, sondern weil unser Herr der König aller Könige ist. Und wir ganz organisch ihm zugeordnet sind. Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst uns Nein sagen zu Ablenkung vom Evangelium. Egal, welche Macht sich vor uns aufbaut und wer sich noch so groß macht und so wichtig macht und uns als kleine Christen erschüttern lässt, lasst uns Jesus dagegen stellen und sagen, Jesus ist größer. Jesus ist größer als die Angst, als die Herausforderung, als mein Scheitern. Jesus ist der, dem Ehre gebührt. Egal was passiert, wir behalten Jesus, was er getan hat, fest im Blick. Wir lassen uns nicht entmutigen. Nein zur Ermutigung. Vielleicht hören wir das. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Dich braucht es in der Gemeinde nicht. Dich braucht es in dieser Welt nicht. Den können wir entgegenhalten. Ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Ich bin von Christus erwählt und gefunden. Ich bin für die Ewigkeit bestimmt. Ich kenne meinen Wert und ich weiß, dass Gott in und durch mich wirkt. Egal, was da kommt, egal, wer sich aufbaut, egal, was mir Angst macht, Jesus ist größer und ich bin diesem Jesus unglaublich wichtig. Ein geliebtes Geschöpf für die Ewigkeit bestimmt. Ich kenne meinen Wert. Nein zur Selbstverachtung. Wenn die Angriffe kommen, du bist nichts, du kannst nicht, du sollst dich selber hassen statt lieben, dann sage ich nein, wenn die Angriffe kommen. Jesus ist mein Herr. Jesus lebt in mir. Weil ich weiß, was ich Gott bedeute, kann ich mich selbst annehmen. Weil ich weiß, dass ich Gott etwas bedeute, dass ich bedeutsam bin, kann ich mich selber annehmen und brauche mich nicht selbst verachten. Jesus lebt in mir. Und da hat keiner was drüber zu sagen, was mich niederringt. Wir haben etwas zu sagen als Christen. Wir haben etwas zu sagen, wenn Dinge kommen, die uns Angst machen, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Wir können sagen, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Und das sehen wir durch die Geschichte, durch die Weltgeschichte, wie Reiche aufstehen und fallen, wie Menschen sich erheben und fallen und wie alle Herren kommen und gehen und wir darauf vertrauen, dass unser Herr kommt, dass Jesus wiederkommt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und jetzt kommt das Beste für einen altgedienten Soldaten. Ihr dürft etwas für Christus tun. Nicht nur glauben, sondern auch leiden. Halleluja, wir dürfen etwas für Jesus tun. Wir dürfen uns Bewegung setzen. Da kann was passieren mit uns. Gott hat noch was mit uns vor. Wahnsinn. Nicht nur zu Füßen von Jesus liegen, Lobpreis schnulzen, singen und mich von seiner Gnade beträufeln lassen. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, nein, dürft sogar noch mehr, wow, ihr dürft für ihn leiden, Halleluja. Na, ich weiß ja nicht, da würde ich nicht zu Amen sagen. Für Jesus leiden? Für die Philippa ein Geschenk? Ich glaube, es hat die mehr gefordert. Ich glaube, in denen löst das was aus. Wir sind gefordert. Wir dürfen noch mal in den Kampf ziehen. Wir dürfen das Sofa verlassen. Es gibt etwas zu bewegen. Es gilt für Jesus einzutreten. Nicht nur glauben, was da passiert ist. Ich darf auch etwas tun. Ich darf sogar leiden. Das ist Glauben nach dem Geschmack eines pensionierten Soldaten, der seine Rente schon viel zu lange auf dem Sofa absitzt. Jetzt bin ich nochmal gefordert. Ich habe das Privileg, etwas für meinen Herrn zu tun und zwar nicht nur Traktate verteilen, ich darf für ihn leiden. Ich finde es ja ganz spannend, wir machen ja eine Gemeindegründung in Kreienbrück und haben da im Gründungsteam 50% Rentneranteil. 50%, die sagen, ja Rente, leben wir schön und gut, jetzt Sofa und entspannt. Ich will es nochmal wissen, ich gebe nochmal was hinein, ich lasse ihn nochmal von Gott herausfordern und es gibt viele weitere Möglichkeiten, sich von Gott herausfordern zu lassen. Hier geht es nicht um junge Menschen, hier geht es um Rentner. Und ihr lieben Rentner und Menschen, die schon ein bisschen Lebenserfahrung habt, Gott fordert euch heraus. Der hat noch was mit euch vor. Ich finde es bei Jochen immer so spannend. Jochen ist ja auch schon Rentner und der sagt, ich kann gerne schon bei Gott sein. Aber wenn ich noch hier bin, solange ich noch hier bin, stehe ich auch Gott zur Verfügung in meinem Leben. Als Christ wird man nicht Rentner. Vielleicht sind andere Dinge dran, vielleicht ist die Kraft lässt nach, aber offen zu bleiben dafür, Gott, was hast du denn vor? Was ist mein Teil hier? Das solltet ihr bleiben. Meine These lautet, wie wir das Evangelium formulieren, ist für viele Menschen uninteressant, weil wir zu viel Komfort versprechen und es uns zu wenig kosten lassen. Für Christus leiden, ein Geschenk. Ist das eine gute Werbebotschaft? Wenn wir überlegen, wir wollen das Evangelium weiterbringen, wir machen Plakate, hängen die auf in Oldenburg. Hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir haben was ganz Tolles. Du darfst sogar für Jesus leiden. Boah, wer ist dabei? Das fällt uns doch schwer. Und wenn ich rede, dann versuche ich, das Schöne zu erzählen vom Glauben, wie Gott mich trägt, wie er für mich da ist, mich alles bei ihm abgeben kann. Das sind doch alles richtige Sachen. Aber ist vielleicht noch mehr drin, auch mal zu betonen, was es uns kostet. Und es kostet uns ja auch was, mit Jesus unterwegs zu sein. Wie wir das Evangelium formulieren, ist für viele Menschen interessant, weil wir zu viel Komfort versprechen und es uns zu wenig kosten lassen. Was darf es dich kosten, mit Jesus unterwegs zu sein? Wie kann es ein Geschenk sein, für Jesus leiden zu dürfen? Das ist so weit weg von mir und von meinem Leben, von dem, was ich suche. In Jesus wird Gott verwundbar. Gott wird Mensch und wird verwundbar. Er kommt mir nah, er kann in schweren Zeiten nachfühlen. Das finde ich so klasse. Also Gott ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Aber indem Gott Mensch wird, auf diese Erde kommt, in Jesus sich verwundbar macht und Leid durchlebt, mit Menschen mitleidet, weiß er nicht nur, wie ich mich fühle, er hat es selbst durchgemacht. Jesus wird mir nahbarer in seiner Verwundbarkeit. Bis hierhin reicht mein bisheriger Erkenntnis. Neu für mich ist, wenn ich bereit bin, Leid in Kauf zu nehmen, weil ich für Gott einstehe, dann ist es eine Erfahrung, die ich mit Jesus teile. Gott macht sich verwundbar in Jesus und kommt mir dadurch nahe, weil er mitfühlen kann und nicht nur mitwissen kann. Aber indem ich für Gott einstehe und Leiden in Kauf nehme, habe ich auch so eine Begegnungsfläche mit Jesus, der auch gelitten hat in dieser Welt. Gottes Leiden bringt ihn mir näher. Und dort, wo ich für Gott leide, komme auch ich ihm ein bisschen näher. Ich habe es mal formuliert mit der Aussage, Leid ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Weil Gott sich verwundbar macht, mir nahe kommt und weil ich dort, wo ich auch bereit bin zu leiden für Jesus, ich etwas empfinde von dem, was Gott empfunden hat. Ich teile eine Erfahrung. Das ist schwer und da muss ich weiter drüber nachdenken. Aber ich habe das heute so ein bisschen entdeckt. Gott macht sich verwundbar. Bin ich auch bereit, mich verwundbar zu machen, das Leid in und für diese Welt zu teilen. Indem ich mich verwundbar zeige, nehme ich einen Charakter zu Gottes an und werde Jesus ähnlicher. Erlebe, was er durchlitten hat, so würde ich es erstmal formulieren für den Anfang. Es als Geschenk anzunehmen, das kann ich noch nicht. Also das, was Paulus da beschreibt, das schaffe ich noch nicht. Tut mir leid, Gott, aber gucken, was noch kommt. Dafür bin ich doch zu sehr Sofa-Christ und mag mein wohlbehütetes christliches Leben. Ich habe nachgedacht, was kann denn ein Anfang sein? Also wir müssen auch kein Leiden suchen und uns extra da hineinbegeben. Aber was kann denn so ein Anfang auch von Verzicht sein? Mich selbst mal zurückstellen, auch mal körperlich etwas wahrzunehmen. Und da sehe ich in der Kirchengeschichte und der Bibel das Fasten. Jesus fastet 40 Tage in der Wüste, da bin ich noch nicht. Aber mal einen Tag zu fasten und auch mal so ein bisschen Verzicht zu lernen, ein bisschen zu trainieren. Wie ist es denn, wenn ich körperliche Bedürfnisse spüre und die nicht sofort gedeckt werden? Fasten ist auch ein Ausdruck, der, ich mache mich mal kleiner, ich merke mal was, das macht was mit mir. Und in dieser Not, in diesem Leid, komme ich Gott näher. Paulus schreibt weiter, ihr habt einen Kampf zu bestehen, schreibt er an die Philipper. Er selbst ist ihnen Vorbild, während er im Gefängnis sitzt und diesen Brief schreibt. Ihr habt einen Kampf zu bestehen, ich sitze gerade im Gefängnis, das ist kein Zuckerschlecken und ich bin ein Vorbild für euch. Und ich habe mich gefragt, haben wir eigentlich Vorbilder im Glauben, die leiden? Oder haben wir eher so die Performer vor Augen, die durch den Glauben einfach ein super schönes Leben haben? Und es ist ja auch so, dass wenn wir Gottes Wort hören und danach ausstrecken, versuchen danach zu leben, dass das auch Segen in unserem Leben bringt. Ich denke an das Buch der Sprüche im Alten Testament, wo so viel Lebensweise drinsteckt. Da kann man schon mal ganz viel Leid umgehen, was völlig überflüssig ist. Und es gibt so tolle, leuchtende Glaubensvorbilder, die so einen tollen Weg hinlegen. Und die brauchen wir auch, aber haben wir auch Leidensvorbilder, wo Menschen voll für Gott unterwegs sind und sie voll in der Krise stecken, sie voll im Leid stecken, sie voll von Angriffen sind. Haben wir diese Leidensvorbilder und brauchen wir das vielleicht hier in unserem überschaubaren Westen, Oldenburg, um standhaft zu werden? Ich bin da auf Polycarp von Smyrna gekommen. Der ist gestorben 155 nach Christus und war ein Schüler von Johannes, also ganz nah noch an Johannes, dem Evangelisten, dran. Und er steht für Jesus ein. Und der Kaiser und die Römer finden das nicht toll. Und Christen werden verfolgt für ihren Glauben. Seine Zeit war geprägt von römischer Christenverfolgung. Christen gelten als staatfeindlich, weil sie eben sagen, lieber Kaiser, du hast die weltliche Macht, schön und gut, aber Jesus Christus ist unser Herr und er steht über dir. Und wenn es darauf ankommt, beugen wir vor ihm die Knie und nicht vor dir. Christen als Staatsfeinde, weil sie die kaiserliche Ordnung stören. Polycarp ist einer von ihnen. Man forderte ihn auf, Christus zu verleugnen und den Kaiser zu ehren. Seine berühmte Antwort lautete, 86 Jahre habe ich ihm Christus gedient. Und er hat mir nichts Böses getan. Wie könnte ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern? Daraufhin wird er auf dem Scheiterhaufen, wird er zum Tode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen muss er sterben. Krass. Weit weg will ich nicht. Aber hier ist jemand, der das mit der Ehre von Jesus genau nimmt. Und der sagt, lieber Kaiser, egal wie wichtig du dich machst und wie groß dein Einfluss zu scheinen glaubst, Jesus ist größer. Und wenn das bedeutet, dass ich sterben muss, dann gehe ich diesen Weg. Da bin ich nicht. Und trotzdem ist es doch mal interessant, Menschen kennenzulernen, die bereit sind, für ihren Glauben zu leiden. Oder Dietrich Bonhoeffer, 1945 ermordet im KZ. Deutscher evangelischer Theologe und Pastor, Mitglied der Bekennenden Kirche, stellt sich gegen den Einfluss der Nazis. Sagt so nicht, bis hierhin und nicht weiter. Er wird verhaftet von der Gestapo 1943 und er schreibt Briefe in der Haft. Widerstand und Ergebung, in denen er von einer mündigen Welt sprach, die dennoch Christus braucht. Er schreibt in einem Text, wenn Christus einen Menschen ruft, dann heißt er ihn zu kommen und zu sterben. Puh. Wenn Christus einen Menschen ruft, dann heißt es, zu kommen und bereit sein, sich selbst zurücknehmen zu nehmen, Jesus ähnlicher zu werden. Und dann ist dieser Bonhoeffer nicht einer, der das irgendwie gesagt hat, sein Leben ganz anders, sondern er ist ein Leidensvorbild. Der sagt, Jesus ist mein Herr. Jesus hat dir das Sagen in Deutschland und nicht die Nazis. Und wir machen da nicht mit. Und er ist bereit, mit seinem Leben dafür zu bezahlen. Für Bonhoeffer bedeutet das tägliche Sterben des eigenen Willens, Treue zu Christus und mutiges Handeln in dunkler Zeit. Das war der erste Teil von Philippa. Es kommen noch drei, aber ich bin nicht weitergekommen. Ich bin da irgendwie hängen geblieben. Den zweiten wird es ein bisschen netter, Barmherzigkeit, Zuneigung, andere Worte miteinander in der Truppe. Vielleicht sind da die Philipper etwas mehr herausgefordert, wenn sie das lesen. Denken, oh, das ist ja spannend. Wir und in der Demut den anderen höher achten als sich selbst. Ich glaube, das fordert einen Soldaten in Philippi heraus. Heute bin ich durch den ersten Teil herausgefordert worden, der vielleicht die Philipper mitnehmen soll, sie mit in ihrer Sprache abholt und sie dann herausfordert. Da bin ich schon herausgefordert. Am Ende kommt der dritte Teil dieser Christus-Hymnus, wo deutlich wird, wie es eigentlich Jesus selbst. Jesus ist Gott und er wird Mensch. Er gibt alles auf, alle Vorrechte, die er hat. Er wird klein, er kommt in diese Welt und er stirbt am Kreuz. Jesus, der über allem ist, der der Herr der Herren ist, der König aller Könige, kommt in diese Welt, macht sich klein, gibt alles auf. Und wir haben es eben gesungen, Jesus das Lamm, und manchmal haben wir das Bild von Jesus dem Löwen und steckt irgendwie beides drin. Jesus der Löwe, der die Macht hat, und Jesus das Lamm, das sich hingibt. Und vielleicht ist da für uns auch was drin, zu merken, boah, wir haben was, wir sind wer, weil Jesus unser Herr ist. Und wir dürfen mutig sein und entschlossen. Aber da, wo es dran ist, können wir auch das Lamm sein und sind wir auch bereit zu leiden. Ich will das nochmal zusammenfassen, diese Aussagen aus dem Text. Und ich habe Sönke gebeten, mal darauf eine Reaktion vorzulesen, die ich formuliert habe. Und vielleicht sagst du, boah, das ist mir zu weit. Und mir ging es selber so beim Formulieren. Aber man hat mich überlegt, schreibe ich jetzt etwas oder alles? Lass dich mal da herausfordern und guck mal, wo kann ich so mitgehen bei dem, was Sönke liest. Und wo sage ich noch nicht oder auch will ich nicht? Worauf kommt es an? Macht Christus Ehre?
Ich dulde keine Konkurrenz.
Steht fest zusammen?
Ich mache mich und uns nicht angreifbar, indem ich mich rausziehe.
Kämpft miteinander für den Glauben.
Der Glaube darf mich alles kosten.
Lasst euch nicht durch Gegner einschüchtern.
Ich kenne meinen Wert, schließlich starb Jesus für mich.
Ihr dürft etwas für Christus tun, nicht nur glauben, sondern auch leiden.
Leid ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und mir.
Ihr habt einen Kampf zu bestehen.
Christus, Paulus, Polycarp und Bonhoeffer sind meine Vorbilder.
Ich bin hängen geblieben bei der Glaube darf mich alles kosten und habe dann zuerst hingeschrieben, darf mich etwas kosten. Aber darf er mich auch alles kosten? Ich weiß nicht, wo du hängen bleibst und du sagst, boah, das ist mir zu viel. Das ist ja in Ordnung. Heute ist mal ganz schön viel Herausforderung dabei. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo du sagst, ja, merke ich, aber möchte ich gerne wachsen. Dann sag das Gott und bitte ihm auch dir die Kraft zu geben oder auch die Standfestigkeit, dich herauszufordern, aber nicht zu überfordern. Ich möchte beten und anschließend singen wir mit der Band, die kann schon mal nach vorne kommen, das Lied Mein ganzes Leben. Und in diesem Lied ist auch so ganz schön viel drin. Mein ganzes Leben gebe ich dir, was ich mir erträume, egal, ich schaue auf dich, Jesus. Guck mal, ob ihr das Lied singen könnt, ob ihr es wollt, ob es erstmal wirken lasst auf euch. Für Gebet steht noch jetzt bereit Antje Heinecke, wenn ihr merkt, boah, ich möchte da für mich beten lassen. Ich wünsche mir da mehr und Gott, ich brauche deinen Segen dafür. Dann nutzt gerne das Angebot von Antje, für euch beten zu lassen während der Lobpreiszeit, die jetzt vor uns liegt. Vielleicht habt ihr ein anderes Anliegen, was dran ist, was hochgekommen ist, auch total in Ordnung. Jesus, ich danke dir für diesen Text und ich finde es cool, dass die Bibel nicht nur so weichgespülte Sachen hat, die man lesen und wieder weglegen kann. Und heute hast du mich herausgefordert. Und ich finde das ganz schön krass, was Paulus da schreibt. Und das macht was mit mir und meinem Glauben. Jesus, du siehst, wo es mir schwerfällt, Kante zu zeigen, für dich einzustehen oder auch Leid in Kauf zu nehmen. Jesus, du bist nicht jemand, der etwas verlangt von mir, was er nicht selbst durchlitten hat. Und ich darf dir begegnen, auch in den schweren Zeiten. Ja, gerade da bist du dort und da bist du durchgegangen. Ich danke dir für diesen Psalm, in dem es heißt, wenn ich auch durchs finstere Tal gehe, der Todesschatten, des Leides, der Herausforderung, auch dort bist du da, auch dort bist du durchgegangen. Jesus, ich bitte dich, dass du unseren Glauben festmachst, dass du unsere Gemeinschaft festmachst, dass du uns Kraft gibst, durchzuhalten, wenn die Tage schwer werden und das, was wir bisher geglaubt und gelebt haben, einfach nicht reicht. Danke, dass du unser Herr bist, dass du Gemeinde baust, dass du unser Haupt bist, dass wir das nicht sein müssen und dass wir uns an dir festklammern können. Amen.